Ja, ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht zum Thema Neuanfang mit Gott. So soll das heißen. Und ich habe einige Male mit so einer Situation zu kämpfen gehabt. Da habe ich selber gemerkt, ja, also nicht nur, du hast jetzt seit 2 Tagen nicht in der Bibel gelesen, sondern ich habe selber gemerkt, ja, da hast du irgendwo den Kontakt mit Gott verloren. Und da ist jeder auch unterschiedlich vielleicht, wann das bei dem einen so auffällt. Der eine merkt das vielleicht schon nach 1-2 Tagen, dem anderen ist es vielleicht ein längerer Moment. Und ich bin da gar nicht stolz drauf und ich sage auch nicht, dass es in dem Leben jedes Christen solche Zeiten geben muss. Aber weil wir eben sündhaftig sind, kann solche Momente passieren in unserem Leben, dass wir uns einfach, ja, dass wir eine Distanz merken. Wir merken, unser Kontakt zu Gott ist nicht mehr so frisch oder so lebendig, wie er mal war. Und was machen wir dann? Und dann merken wir, ja, wir haben vielleicht nur noch standardisierte Tischgebete, aber wir wollen doch dieses Leben zurück, diese aktive Beziehung, die wir hatten. Und die wichtigste Frage für uns ist dann eigentlich, wie kommen wir da wieder raus? Wie kriegen wir da einen Neuanfang wieder hin? Und darum soll es heute gehen. Ich glaube auch, das ist der Unterschied zwischen jemand, der ein wiedergeborener Christ ist, das heißt, den Heiligen Geist hat und Jesus schon einmal geschmeckt hat, ist, der wird sich in solchen Momenten danach sehnen, dass die Beziehung zu Gott wieder stark wird. Jemand, der gar nicht wirklich einmal sich zum Herrn bekehrt hat, dem wird das gar nicht auffallen. Der wird so weiterleben und gar keinen Unterschied merken und sagen, eigentlich fehlt mir gar nichts, ich vermisse gar nichts. Aber wir, die ja Jesus, Gottes Güte und Jesus Gegenwart auch schon mal geschmeckt haben, wir wollen eigentlich da hinaus. Und darum soll es gehen. Was können Schritte sein? Es ist dann auch so, vielleicht kennt ihr das auch, was dann auch passiert ist, wir hören auch ganz viele Gedanken und nicht jeder Gedanke kommt auch von Gott, denn es ist auch eine Anfechtung und Gottes Widersacher. Der Teufel gibt uns auch viele Gedanken in solchen Phasen. Ganz häufig sind das Anklagen. Ganz häufig habe ich dann auch Gedanken gehabt, wo es darum geht, dass wir sagen, naja, schämst du dich gar nicht? Guck doch mal, was für ein schlechter Christ du eigentlich bist. Oder wenn die in der Gemeinde das wüssten, wie lange du jetzt schon nicht in der Bibel gelesen hast, da wären aber einige arg enttäuscht von dir. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt, aber so, ich kenne sie und ich glaube, der Teufel ist da auch ganz aktiv in solchen Phasen. Da ist ein Kampf da. Und hierum soll es heute gehen, wie so ein eingeschlafenes Glaubens- oder Gebetsleben wieder mit neuer Kraft gefüllt werden kann. Vielleicht ist das gerade gar nichts für keinen von euch, weil das alles gut steht, das will ich vertrauen. Aber es kommt vielleicht mal die eine Phase und es wird uns auch helfen. Und was ich einfach spannend finde, ist, es gibt Geschichten in der Bibel, da denkt man vielleicht im ersten Moment, ah ja, das ist vor 2000, 3000 Jahren passiert. Wo ist der Bezug zu mir? Und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, der Bezug ist immens, da geht es ganz viel, kann ich da rausziehen. Aus jedem einzelnen Vers gibt es Dinge, die übertragbar sind auf diese Situation. Und deswegen möchte ich heute mal mit euch ins Buch Esra schauen und ich denke, da gibt es ganz viel, wie wir, wie Gott uns helfen möchte, diese inneren Hürden zu überwinden und auch, wie wir mit solchen anklagenden Gedanken umgehen können. Ja, Manfred hat das gerade auch schon ein bisschen gesagt, was so ein bisschen der Hintergrund ist vom Buch Esra. Ich hole einfach mal ein bisschen aus. Ich mag das auch ganz gerne mit den Jugendlichen, wenn wir dann so ein bisschen in unseren Vorbereitungseinheiten ein bisschen Bibelstudium oder Bibellehre machen. Das Buch Esra findet ihr, wenn ihr jetzt durch die Bibel geht, sagen wir so nach dem ersten Drittel. Aber chronologisch gesehen gehört es da gar nicht hin. Das liegt halt daran, dass das Alte Testament ja aufgebaut ist, zuerst in historische, also geschichtliche Bücher, dann kommen die poetischen Bücher, die Psalmen, die Sprüche und dann zum Schluss kommen die prophetischen Bücher. Das ist aber nicht die chronologische Folge. Wenn wir das chronologisch einordnen wollten, wäre Esra fast ganz am Ende des Alten Testamentes. Also nach der Teilung des Reiches, nach der Führung in die Verbannung der beiden Völker, das nördliche Königreich ist ja schon sehr früh von Gott abgefallen. Schon der erste König, Jerobeam, hat letztlich das Nordreich in den Götzendienst geführt und sie sind sehr viel schneller auch weggeführt worden. Und Juda, so der Königsstamm, ist noch länger bei Gott geblieben. Sie hatten einige gute Könige, auch nach David und Salomo, aber auch einige schlechte. Und irgendwann sind sie auch vom König Nebukadnezar, den Babyloniern, in die Verbannung geführt worden. Und letztlich ist das, was wir an poetischer Literatur haben, alles schon vorher passiert. Vielfach hat David Dinge geschrieben, Salomo hat viele Dinge geschrieben und auch die Propheten, die wir eigentlich viel weiter nach Esra haben, in der Buchanordnung, sind eigentlich in diese Zeit geschrieben, also oder hineingesprochen als Warnung, was passiert, wenn das Volk Israel nicht umkehrt. Einige Propheten, hier ist dann wieder eine chronologische Reihenfolge, auch sprechen hinein als Ermutigung in diese Zeit der Verbannung, also wenn Israel, als Israel in Babylon war. Und nur die letzten Propheten, Haggai, Sacharja und Maleachi, sind eigentlich in dieser Zeit spielen sie, wo wir jetzt das Buch Esra haben. Also wenn wir Esra hätten, eigentlich ordnet es euch ganz zum Schluss ein Esra, dann kommt noch Nehemia, der kommt direkt danach. Es war in der hebräischen Bibel ein Buch, also das wusste ich auch vorher nicht. Esra, Nehemia gehört ganz eng zusammen und dann haben wir nur noch drei Propheten, die genau zeitgleich in dieser Zeit spielen. Wir sind also ganz am Ende des Alten Testaments jetzt. Und ja, die Israeliten hatten eine recht traurige Zeit hinter sich. Sie waren in der Verbannung, 50 Jahre auf jeden Fall. Und es war letztlich dazu gekommen, weil sie auch sehr stolz gewesen sind. Sie sind stolz gewesen auf ihre Königsherrschaft. Und da David und Salomo hat sich ja auch das Reich sehr weit ausgedehnt. Weite Gebiete wurden unterworfen. Es gab im Ostjordanland Teil, was dazugehörte. Andere Völker wurden tributpflichtig und Israel war wer. Und da war er stolz drauf. Und auch auf die Bauten, den Tempel. Jerusalem wurde ja stark ausgebaut. Manfred hat vielleicht einiges davon gesehen, noch in Israel, wo er gerade zurückgekehrt ist, Befestigungsbauten. Aber der Fall war letztlich schleichend und dann auch sehr tief. Überwiegend wurde die Elite des Volkes Israels weggeführt, einfache Bauern sind im Land geblieben. Aber ganz wichtig war für das Volk Israel, der schlimmste Punkt war die Zerstörung des Tempels, weil der Tempel bedeutete Gegenwart Gottes mitten unter uns. Und diese Gegenwart war zerstört worden. Und deswegen denke ich, passt diese Zeit auf dieses Sinnbild, die Kommunikation mit Gott, die Gegenwart Gottes ist gestört, etwas ist dort zerbrochen und ich bin irgendwo in einer Distanz von ihm. So wie hier die Israeliten jetzt in Babylon saßen. Und ich weiß nicht, manche von euch kennen vielleicht noch diesen alten Schlager von Bonnie M. By the rivers of Babylon, there we sat down and there we wept and remembered Zion. Also da saßen wir und haben geweint und haben uns an Zion erinnert. Das ist genau diese Zeit. Ich weiß nicht, ob das ein Spiritual war, der Afroamerikaner in Amerika auch, aber das ist bekannt, das ist genau diese Zeit. Also sie saßen dort und erinnerten sich an Jerusalem. Und ja, ich will einfach diese Zeit als Vergleich nehmen, wie die Israeliten dort hinausgekommen sind und wieder in die Gegenwart Gottes gekommen sind, damit wir etwas mitnehmen können für den Moment, wo wir in dieser Zeit stecken. Jetzt stecken wir da vielleicht einmal reinkommen. Überall ist das sicherlich nicht möglich, aber wie gesagt, ich war echt überrascht, was wir aus dem Buch Esra mitnehmen können. Das Erste, bevor ich etwas lesen möchte, eigentlich hätten wir vorher sagen müssen, ja, lest mal das ganze Buch vorweg durch, da hätte ich jetzt auf alles zurückgreifen können, aber das macht gar nichts. Ihr dürft es gerne zu Hause mal lesen. Das Buch ist sehr spannend. Bevor ich das Kapitel 3 mal lese, das sind auch nur 13 Verse, startet schon etwas. Und das Tolle ist, da sind wir gleich beim ersten Punkt, Gott fängt schon an einzugreifen und erbarmt sich über die Israeliten. Ganz häufig startet es damit, dass Gott schon etwas tut. Und er wendet sich ihnen zu. Es war so, dass die Babylonier quasi über Nacht entmachtet wurden. Alles nachzulesen im Buch Daniel und durch die Meder und Perser ersetzt worden. Dieser letzte König Belsazar wurde also durch einen Staatsstreich entmachtet und ganz plötzlich ist von den Babyloniern nichts mehr zu sehen und die Meder und Perser übernehmen die Macht. Und der König Kyros, der persische König, wird angesprochen von Gott. Das ist eigentlich ein Hammer. Der ist überhaupt kein Christ, würde man sagen, weil er kannte Gott eigentlich gar nicht. Der wird angesprochen von ihm und sagt, du, zu meiner Ehre, lass mal bitte den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Und der macht es auch noch. Wahnsinn. Also so kräftig muss Gott zu ihm geredet haben, dass er das macht und er schickt einen Zug von Israeliten zurück. ja, sie gehen zurück und fangen an, Jerusalem wieder aufzubauen. Und hier möchte ich jetzt einmal das dritte Kapitel vorlesen, des Buches Esra. Und als der siebte Monat herankam, also der siebte Monat, dass die Söhne Israels in den Städten wieder wohnten, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Josadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder machten sich auf, und sie bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten, obwohl ein Teil von der Bevölkerung der Länder in Feindschaft mit ihnen lebte. Und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer. Und sie begingen das Laubhüttenfest, wie es vorgeschrieben ist, mit dem Brandopfer, Tag für Tag in der Zahl, wie es vorgeschrieben ist, und wie jeder Tag es erforderte. Danach brachte man das regelmäßige Brandopfer und das für die Neumonde und für alle geheiligten Feste des Herrn und die Brandopfer von jedem, der dem Herrn eine freiwillige Gabe brachte. Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu opfern. Aber die Grundmauern des Tempels des Herrn waren noch nicht gelegt. Und man gab Geld den Steinhauern und den Zimmerleuten und Speise und Trank und Öl den Sidonitern und den Tyrern, damit sie Zedernholz vom Libanon ans Meer nach Jaffo brächten, gemäß der Vollmacht des Kyros, des Königs von Persien, die er ihnen erteilt hatte. Und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und ihre übrigen Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie ließen die Leviten von 20 Jahren und darüber antreten, dass sie Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn führten. Da traten Jeschua, seine Söhne und seine Brüder, Kadmiel und seine Söhne, die Söhne Judas, wie ein Mann an, um Aufsicht zu führen über die, welche die Arbeit am Haus Gottes taten. Dazu die Söhne Henadads, ihre Söhne und ihre Brüder, die Leviten. So legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Dabei ließ man die Priester in ihre Amtskleidung antreten mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln, den Herrn zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten ein Wechselgesang an mit Lob und Preis dem Herrn. Denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigen Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte. Sie weinten mit lauter Stimme. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, so dass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, so dass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Amen. Ja, das ist so ein Kapitel, so ein Schlaglicht. Und ich hoffe, verwirrt euch nicht zu sehr mit den Namen, die dort genannt werden. Das sind also die Anführer dieses Zuges gewesen. Der Zerubabel, der kommt dann auch im Stammbaum Jesu in Matthäus 1 vor. Das ist also quasi der Nachfahre der alten Königslinie. Und dann gab es immer noch einen zweiten Mann. Das ist also der Vorsteher der Leviten, der obere Priester. Und die beiden waren immer so weltliche und geistliche Macht. Und sie haben eben die Israeliten angeführt. Das sind also hier so die Namen gewesen. Ja, es ist spannend, so einmal einzutauchen in diesen Moment der Grundsteinlegung und was dort passierte. Den ersten Punkt, den wir mitnehmen können aus der Zeit für uns, ist ja das, was ich am Anfang schon sagte, was zuerst passierte, war, Gott hat Gelegenheit gegeben zur Rückkehr zu ihm. Er ist wirklich gütig. Er hat einen König angesprochen, er hat Gelegenheit gegeben. Und so wie die Israeliten plötzlich eine Gelegenheit hatten, zurückzuziehen, was sie vorher ja nicht durften, und sie haben auch selber nichts dazu beigetragen, so kann es dir passieren, dass Gott dir eine Gelegenheit gibt, zu ihm zurückzukehren. Und dann kommt es darauf an, nimmst du diese Gelegenheit wahr und machst du dich auf den Weg, denn der Weg führt dich letztlich durch eine Wüste, ist ein steiniger Weg, Erstmal sitzt du dort schön an den Wassern des Euphrats und des Tigris, ist vielleicht auch ein bisschen bequem. Es ist nicht das gelobte Land, aber irgendwo kann man sich halt dort auch das bequem machen. Und die Frage ist, antwortest du dann auf diese Einladung Gottes und machst dich auf den Weg? Man kann im Prinzip zwei Wege gehen. Entweder geht man direkt den geraden Weg durch die Wüste, dann landet man irgendwo bei der Felsenstadt Petra und kommt quasi im Ostjordan, also über den Jordan hinweg. Das ist der kürzeste Weg, aber in der Regel der schlechtere Weg, weil er wirklich mitten durch die arabische Wüste führt. Meistens sind die Menschen damals den Flussberg aufgezogen bis nach Haran, so wie Abraham das vor vielen Jahrhunderten damals vorgezogen ist, und dann wieder runter über Syrien, über den Libanon, quasi von Norden über die Berge ins Land Israel hineingekommen ist. Ein viel weiterer Weg, aber letztlich der, der besser zu gehen ist. Und die Frage ist, willst auch du zurückkehren? Zion oder Jerusalem symbolisiert nämlich das geistliche Leben. Das, wo der Tempel ist, da, wo Gott gewohnt hat. Und du musst dich darauf einstellen, wenn du zurückkehrst, dass manches dort in Trümmern liegt. Und dann kommt der zweite Punkt. Ist es dir ernst, damit zum Herrn zurückzukehren? Willst du das wirklich selber? Dass die Israeliten das selber wollten, das kann ich hier festmachen. Es kommt zweimal drin vor. Einmal gleich am Anfang im ersten Vers und dann später nochmal. Wo stand, deswegen habe ich es beim Lesen versucht ein bisschen zu betonen, sie standen wie ein Mann dort. Und das ist schon ein irrer Ausdruck. Das waren, da kommt noch eine Zählung, das haben wir natürlich weggelassen. Es waren fast 45.000 Mann. Das heißt, mit Frauen und Kindern wären wir bestimmt über 100.000 Leute gewesen sein, vielleicht 150.000. Sie haben sich versammelt wie ein Mann. Das heißt, alle, die gekommen sind, und ihr habt es hier vielleicht am Anfang gemerkt, es war nicht sofort am ersten Tag, sondern es waren 7 Monate, da wurden sie schon, und wie ein Mann kamen sie nach Jerusalem, um diese Grundsteinlegung zu bezeugen. Das zeigt doch, das war ihnen ernst. Sie wollten wieder. Sie waren nicht halbherzig, sie waren wirklich völlig entschlossen. Sie wussten nicht alle, was jetzt zu tun ist. Das kann uns vielleicht etwas ermutigen. Wir müssen nicht unbedingt sofort den Plan haben, wie soll es jetzt passieren, aber es zählte ihr Entschluss. Sie wollten dort sein, wie ein Mann haben sie sich versammelt. Und dann wussten einige, was zu tun ist. Sie haben angefangen, die Steine zu nehmen und daraus einen Altar zu bauen. Und der Altar war letztlich der Ort der Kommunikation mit Gott. Immer wenn wir lesen das im ersten Buch Moses, es gab bestimmte Momente, wo Gott mit Abraham gesprochen hat oder mit Jakob. Sie haben dort einen Altar gebaut als Sinnbild dafür des Gesprächs mit Gott. Deswegen der dritte Punkt ist, fang wieder an, mit Gott zu sprechen. Es geht gar nicht darum, was zu sagen ist, aber fang wieder an, mit ihm zu sprechen. Und das haben die Israeliten getan, indem sie den Altar gebaut haben. Auf dem Hügel, im Hintergrund war kein Tempel mehr. Sich das vorstellt, jetzt ist der Tempelberg ja auch bebaut mit dem Felsen drum, aber stellt euch vor, es ist einfach ein leerer Hügel und da liegen nur noch die Trümmer des alten Tempels. Und sie nehmen die ersten Steine, 12, und bauen ein Altar vor den Trümmern und fangen an zu opfern. Sie holen diese ganzen Opfer nach, die alle ausgelassen wurden, weil sie das nicht getan haben. In dieser Zeit der Trennung haben sie nicht so diese Gemeinschaft mit Gott gepflegt und dieses Gespräch mit ihm. Dort fangen sie an und auch so, wie eben der Rauch des Brandopfers aufsteigt zum Himmel, das soll auch versinnbildlichen. Das sind unsere Gebete, die aufsteigen zum Himmel. Das ist ein Wohlgeruch für den Herrn, wenn dieses Räucherwerk aufsteigt. Das ist, das meint unsere Gebete. Also fang doch an, einfach wieder mit dem Herrn zu reden. Vielleicht fragst du dich jetzt, aber wie soll ich das denn? Das ist ja gerade mein Problem. Ich habe das Gefühl, er hört mich gar nicht. Wie soll denn das klappen aus so einer Distanz? Wo fange ich denn damit an? Wie soll ich denn den ganzen Mist, den ich in der Zwischenzeit vielleicht verzapft habe, wo fange ich denn da an? Und das ist ganz interessant, was hier die Israeliten gemacht haben. Das liest man hier. In einem kleinen Wort, vielleicht ist eine andere Übersetzung auch was anderes. Sie stimmen ein Wechselgesang an. Bei mir ist das in Vers 11. Damit fangen sie an, ein Wechselgesang, ein ganz einfaches Lied fangen sie an. Also neben den Brandopfern, die sie wieder installiert haben, fangen sie an zu singen. Ein einfacher Wechselgesang. Und deswegen manchmal sind wirklich die Psalmen richtig gut. Sind sie sowieso. Aber die Psalmen drücken sehr viele Emotionen aus. Und manche sind auch echt in Verzweiflung geschrieben. Und manche sind voll von Schmerz. Und David war auch in solchen Zeiten, wo er wirklich ganz weit weg war von Gott. Und er hat das alles einfach irgendwo so rausgelassen. Ich will jetzt kein anderes Wort sagen, aber es ist einfach so, das kam einfach so raus. Er hat es Gott gegeben. Und Gott konnte gut damit umgehen. Und es gibt auch ganz einfache Psalmen, die einfach einfache Wahrheiten immer wieder wiederholen. Und beim Wechselgesang denke ich vielleicht zum Beispiel an den Psalm 136. Dort haben wir immer eine Zeile und die andere heißt immer, denn seine Gnade währet ewiglich. Preist den Herrn, denn er ist gut. Seine Gnade währet ewiglich. Preist den Gott der Götter. Seine Gnade währt ewiglich. Preist den Herrn der Herren. Seine Gnade währet ewiglich. Das geht ganz lang. Der ganze Psalm 136 ist so. Ist ein Wechselgesang. Ja, man kann sich das richtig vorstellen, wie die Israeliten das vielleicht so zueinander gesungen haben oder sich vorgelesen haben. Wenn wir die Worte nicht finden, die wir Gott sagen sollen in solchen Momenten, gibt Gott sie uns. Und wir haben das Buch der Psalmen, wir haben vielleicht auch andere Worte, die uns helfen. Und es geht erstmal darum, einfach wieder anzufangen, mit Gott in ein Gespräch zu gehen und ihn vielleicht einfach für das zu loben, wer er ist. Was in der Zwischenzeit gewesen ist, das weiß er sowieso. Das weiß er sowieso. Aber es ist gut für dich, wenn du im Gespräch auch ihn für das lobst, wer er ist. Und da können uns die Psalmen helfen. Was dann auch passieren kann, ist ein fünfter Punkt. Ich fasse die nachher nochmal zusammen, weil sie jetzt relativ schnell gehen. Fünfter Punkt ist, es kann möglicherweise eine Traurigkeit einsetzen. Und wir sehen das hier, das waren die Alten, die den alten Tempel noch gesehen haben. Und ich denke, das passt auch auf uns. Und ich glaube, es wäre auch geistlich und es wäre gesund, wenn wir eine Traurigkeit empfinden über die Zeit, die vielleicht verloren ist. Eine Zeit, die wir nicht mit Gott verbracht haben, die wir vielleicht in der Irre gelaufen sind wie der Schaf und auch manchen Mist vielleicht verzapft haben. Oder einfach, ja, manchmal bemitleidet man sich selber in so einer Zeit und dann merkt man eigentlich, es hat überhaupt keinem was genutzt. Mir hat das eigentlich am meisten geschadet. Es wäre besser gewesen, ich hätte einfach meinen Schmerz zu Gott gebracht. Und dann tritt auch eine Traurigkeit darüber ein, über die verlorene Zeit, die man gar nicht bei Gott war oder was eben passiert ist. Und ich denke, das ist auch richtig. So wie hier die Alten darüber trauern, wie lange sie jetzt nicht diese Gemeinschaft mit Gott hatten. So ist auch das in Ordnung, denke ich, so einen Schmerz auch nachzufühlen über die Zeit, die man verloren hat und die Trennung zu Gott auch für einen selber gebracht hat. Fühl auch ein bisschen mit Gott vielleicht, wie Distanz auch wehtun kann. Und es ist letztlich auch eine traurige Sache. Aber dieser Schmerz kann auch gut sein und reinigend. Und was dann passiert, als sechster Punkt ist, ganz plötzlich bricht in diese Traurigkeit echte Freude ein wieder. Und die kommt auch nicht aus einem selbst heraus, sondern die Israeliten haben eigentlich, also offensichtlich um sie herum, nicht so viel Grund für echte Freude, weil das Land ist immer noch ziemlich kaputt. Der Tempel steht immer noch nicht. Und sie sind auch umgeben wirklich von Feinden, das kommt gleich noch, aber es bricht sich in diese Traurigkeit echte Freude rein. Und sie fangen an zu jauchzen, zu tanzen, so doll, wie es hier steht im 13. Vers, dass man am Ende das Weinen und das Klagen nicht mehr gehört hat, weil echte Freude sich die Bahn gebrochen hat. Und das war Schönes. Freude einfach wieder über die Gegenwart Gottes. Freude darüber, dass ein Neuanfang gemacht ist und irgendwo es wieder weitergeht. So hat das Volk das hier erlebt, diesen Neuanfang mit dem Herrn. Und das wünsche ich mir auch, dass uns das so passiert. Im Buch Esra folgt jetzt ein kleiner Zwischenfall. Und ich denke, auch da ist eine gute Parallele für uns bei der Frage, wie kann der Neuanfang mit Gott passieren? Was nämlich passiert im Buch Esra, ist, dass jetzt plötzlich der Gegenwind kommt. Durch die Völker, die noch um sie herum lebten, die Könige, die das Land ja dann erobert hatten, haben andere Völker dort angesiedelt, Assyrer, Mischvölker, daraus sind dann die Samariter zum Beispiel entstanden und die wohnten dort in der Umgebung. Und was passiert ist, der Bau wird aufgehalten, es werden nur die Grundmauern gelegt, Das Holz bleibt da irgendwo liegen auf dem Libanon oder irgendwo am Hafen. Es geht nicht weiter. Und diese Völker haben überwiegend, oder es sind einzelne Leute gewesen, die Völker haben überwiegend mit Verleumdungen, mit Anklagen gearbeitet. Sie sind nämlich quasi hingegangen zum König und haben gepetzt, sagt man so, würde man ja sagen. Sie haben gesagt, oh, diese Stadt Jerusalem, lies mal nach, das war schon immer eine aufmöpfige Stadt. Die werden sich bald von euch lossagen, keine Tribute mehr zahlen und so weiter. Guck mal, was da losgeht. Und was passiert war, ist der König Kyros, der war da nicht mehr da, ist wahrscheinlich gestorben, ist ein neuer König da, Darius. Und den lesen wir auch nochmal in Daniel einiges drüber, könnt ihr auch lesen. Das sind eigentlich relativ gute Könige gewesen. Aber Anklagen sind vorhin gebracht worden und der Bau wurde erstmal gestoppt. Und das erinnert mich natürlich sehr an das, was ich am Anfang noch sagte, das, was auch in unserem Kopf häufig passiert. Wir haben angefangen, eine Beziehung wieder mit Gott aufzunehmen und sofort kommen diese Anklagen, das sind diese Gedanken. Und ich denke, ihr wisst auch, wer diese Anklagen sehen kann. Der Feind Gottes, der Teufel, will uns eben auch mit Verleumdung und Anklagen aufhalten. Ganz häufig macht er das nicht, indem er sagt, ach, guck mal, du brauchst Gott ja gar nicht und so, ist ja gar nicht notwendig. Das wäre viel zu leicht zu durchschauen. Ja? Das ist letztlich die Lüge, die er einem Menschen gibt, der Jesus noch gar nicht kennt. Warum willst du dich denn so beugen unter so ein Kreuz und du brauchst Gott doch gar nicht, du bist ja dein eigener Herr. Das passt vielleicht dort, aber bei uns, die wir Jesus eigentlich kennen, kommt er damit nicht so besonders weit. Aber es sind andere Anklagen, wie eben zum Beispiel, wir machen uns ein schlechtes Gewissen, oh, ich bin ein schlechter Christ. Was denken die anderen, wenn die wissen, dass ich vielleicht gerade mal so einen Tiefpunkt hatte und so weiter. So arbeitet der Teufel. Und wir könnten es jetzt nachlesen, aber ich will da jetzt gar nicht das nachlesen, macht's mal selber, in Kapitel 4 ist das zum Beispiel. Ich will nur rausgreifen, ganz interessant, wie die Israeliten dort damit umgegangen sind, mit diesen Anklagen und Verleumdungen. Sie haben nämlich eine Sache gemacht. Sie sind zu dem König Darius gegangen und haben gesagt, guck mal bitte in die Archive hinein, was dort geschrieben steht. Und dann ist er hingegangen und hat tatsächlich diesen ursprünglichen Befehl gefunden, den der König Kyros unterschrieben hatte, den Auftrag gegeben hat zum Bau des Haus des Herrn. Und dann konnte der König Darius lesen, was sein Vorgänger als König im Namen der Meder und Perser für einen Erlass gegeben hat und konnte sagen, ja, das Recht des Königs von Medien und Persien gilt, daran will ich mich halten. Schwarz auf weiß steht hier geschrieben, es ist die Erlaubnis und sogar der Befehl gegeben worden, das Haus des Herrn wieder aufzubauen. Und damit war die Anklage widerlegt. Und er hat gesagt, bitte baut weiter. Und es konnte weitergebaut werden. Also die Anklagen und die Verleumdung wurden widerlegt mit dem, was schwarz auf weiß geschrieben steht. Und ich denke, das passt auch gut. Das ist in unserem Beispiel, ist das Wort Gottes, die Bibel, die Zusagen, die Gott uns macht und die Aussagen, die Gott darüber trifft, wie er uns sieht. Das ist das, was schwarz auf weiß geschrieben steht. Und das ist dann auch etwas, was wir dem Teufel entgegenhalten können, dem wir sagen, nein, Gott ruft mich zurück und seine Hände sind weit, seine Arme sind weit und er wird mich nicht verstoßen, sondern wenn ich ehrlich zu ihm komme und meine Schuld bekenne, dann wird er mich aufnehmen. Und das, finde ich, ist ein wunderbares Bild hier, zu sehen, wie die Israeliten das gemacht haben, was das für uns auch bedeutet. Das ist der Umgang mit solchen Anklagen. Wir dürfen auf die Bibel verweisen, auf biblische Wahrheit. Und hier fällt mir dann auch Epheser 6 ein, das ist diese Waffenrüstung Gottes. Ihr kennt es vielleicht. Und da sollen wir uns eben gerade umgürten mit Wahrheit, also der Gürtel der Wahrheit. Das ist das, was uns hält und was uns schützt. Und mit biblischer Wahrheit diesen Anklagen zu begegnen, das ist ein Weg. Es gibt noch einen letzten Punkt, ich merkte, Manfred hat mich gar nicht gefragt, wie lange ich den predige, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier weiter drüber hinausgehe, aber einer kommt noch. Ich springe wieder ein bisschen, das kommt nachher im Kapitel 9 dann bei Esra, auch ohne das zu lesen. Ich denke, da kommt noch ein wichtiger Punkt, der noch, ja, auch wichtig für uns ist, wie so ein Neuanfang mit Gott auch langfristig gestärkt werden kann. Denn was passiert ist, dieser erste Zug ist gekommen unter Serubabel, die Grundmauern wurden wieder aufgebaut und der Tempel wuchs in die Höhe und wurde tatsächlich fertiggestellt. Und dann kam ein zweiter Zug, der war nun mit Esra, also dem Autor dieses Buches, dem Namensgeber, der hat auch die Chroniken geschrieben, also es war ein wirklich weiser Mann, ein Prophet. Und auch ein Levit, er kannte die Schriften sehr gut. Und er hat es als seine eigene Aufgabe gesehen, die Israeliten im Wort Gottes wieder neu zu unterrichten. Denn es hat in dem Sinne auch kein richtiger Unterricht stattgefunden und Unterweisung in den Schriften, während sie dort in der Verbannung lebten. Und Esra kommt mit einem zweiten Zug von Rückkehrern zurück und fängt an, sie zu unterrichten im Wort Gottes. Und er stellt plötzlich fest, oh, die Israeliten weichen doch schon wieder vom Wort Gottes ab, was sie eigentlich nicht tun sollten, weil sie es wahrscheinlich teilweise nicht wussten. Sie verfallen in alte Sünden. Und er hat sie daran erinnert, was das Wort Gottes sagt. In diesem Fall war das darum, dass die Israeliten nach diesen einigen Jahren, die sie dann schon im Land lebten, angefangen hatten, ihre Kinder letztlich zu vermählen mit Mitgliedern der Völker, die um sie herum waren. Etwas, wovor Gott immer gewarnt hatte. Nicht, weil Gott etwas dagegen hat, wenn Menschen aus einer Kultur jemanden aus einer anderen Kultur heiraten. Überhaupt nicht. Es hat was mit dem Glauben zu tun. Diese Menschen haben Götzen gedient. Und das ist der gleiche Fall gewesen, den Salomo herbeigeführt hat. Er hat sich Frauen aus anderen Völkern hineingeholt. Und mit der Liebe kamen plötzlich auch die Götzenbilder, die Salomo dann im Vorhof des Tempels aufgestellt hat. Und das ist das, wovor Gott immer gewarnt hat. Tut es nicht. Heiratet jemand aus meinem Volk. Für uns heutzutage heißt es, ja, sucht euch jemand, der euren Glauben teilt, einen Christen, denn ansonsten wird es sehr schwer für euch und eure Kinder werden. Das ist das Gebot, was noch gilt. Und Esra sah, sie haben diesen alten Fehler wieder gemacht und fing also an, sich mit den Völkern um sich herum zu vereinen, indem sie gemischte Ehen geschlossen haben. Und er musste dort rein und sagen, Leute, ihr müsst Buße tun. Das hat uns schon mal den Verfall gebracht. Es hat schon mal dazu geführt, dass wir Götzentum in Israel installiert haben in einem großen Stil und letztlich sind wir damit vom Herrn abgefallen. Was Esra hineinbringt, ist die Buße, die getan werden muss. Über alte Sünden, über neue Sünden und das ist manchmal schmerzhaft. Das hat wirklich die was gekostet. Die mussten tatsächlich existierende Familien dann wieder auflösen, um zu sagen, wir machen das nicht mehr. Wir machen hier wirklich einen Cut, einen Schnitt. Wir wollen nicht das wieder herbeiführen und in 50 Jahren oder in 100 Jahren wieder in der Verbannung enden. Jetzt steht der Tempel wieder. Wir wollen Gott ganz treu sein. Und ich denke, die Buße ist ein altes Wort, aber es ist ganz wichtig und es ist hochaktuell für uns. Meint mehr als nur zu Gott zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, sondern es ist letztlich eine Abkehr zu sagen, aus meinem sich bei Gott entschuldigen, folgt letztlich auch der Wunsch, es jetzt nicht mehr zu tun und sich abzukehren davon, einen neuen Weg zu gehen, den er vorgegeben hat, ja, so wie sein Kompass uns zeigt. Und diese Buße kann manchmal hart sein, weil wir eben alte Wege verlassen müssen, um neue zu beschreiten. Manche teilweise ausgetretene, breite Wege, weil wir dieses sündhafte Verhalten immer wieder getan haben oder lange. Und wir sind vielleicht das erste Mal so weit, jetzt endlich das ernst zu machen damit. Das kann ein harter Punkt sein, aber ich denke, es ist sehr wichtig, weil das langfristig etwas festigt und auch verhindert, dass wir gleich wieder in die nächste Distanzzeit mit Gott hineinrutschen, um dann immer wieder so wie in einem Kreislauf, wie in der Richterzeit, immer wieder zurückzukommen und immer wieder abfallen. Und das, ja, diese Buße festigt das Fundament, bei Gott zu bleiben. Und ja, ich hoffe, dass das auch dich ermutigt, wenn du in so einer Distanz zu Gott steckst, zu ihm zurückzukehren. Es gibt noch viele andere Ratschläge und Weisheiten, die die Bibel beinhaltet. Ich sage nur nochmal diese 7, die ich jetzt hier aus dem Buch Esra raus hatte. Zuerst, Gott bietet dir Möglichkeiten zur Rückkehr an. Dann ergreif sie. Und das Zweite, du musst es auch selber wollen. Also sei dann auch entschieden da drin, zurückzukehren. Und das Dritte, beginn einfach wieder mit Gott zu sprechen. Das Vierte, lobe ihn für das, was er ist. Fang an, ihm einfach zu danken, ihn zu loben für das, was er ist. Das lässt dir dann auch die Worte, das wird dir auch die Worte geben in den weiteren Gesprächen mit Gott. Das Fünfte, sei ruhig auch traurig über die verlorene Zeit mit Gott. Sei traurig über deine Distanz, die du verspürt hast. Das ist heilend. Sechstens, genieße es, wenn die Freude zurückkehrt und handle auch dementsprechend mutig und freudig. Oft ist das eine Zeit, wo wir dann tatsächlich Dinge tun können für Gott, weil die Freude zurück ist. Wir werden mutig. Wir erzählen es vielleicht jemandem weiter oder wir ändern wirklich Dinge in unserem Leben. Und das siebte nämlich, tue Buße über alte oder neue Sünden und kehr dich mutig davon ab, auch wenn es dich etwas kostet. Ich denke, das wird ein Fundament leben, so wie es tragen, ja, ein Fundament, das auch die Gemeinschaft mit Gott dann trägt, so wie es den Tempel getragen hat. Übrigens, auch wenn dieser zweite Tempel wieder zerstört wurde, auf ihn kam es letztlich nicht mehr an, denn es gab zwischendrin einen anderen Tempel. In dem Moment, wo Jesus geboren wurde, wurde dieser zweite Tempel, durch den auch Jesus dann durchgegangen ist, nur noch zu einem Gebäude. Jesus hat von sich selbst gesagt, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Und er sagt ganz klar, er hat nicht von dem Gebäude dort oben gesprochen, sondern von sich selber. Gottes Tempel, also das Sinnbild für Gemeinschaft mit Gott, ist nicht mehr ein Gebäude auf dem Berg Zion, sondern es ist in Jesus Christus ewig bestehend. Und in ihm haben wir diese Gemeinschaft. Und er hat auch schon das Fundament gelegt. Und deswegen wünsche ich euch, dass ihr in dieser Gemeinschaft bleibt und sie auch frisch und lebendig bleibt. Und wenn nicht, dass ihr wieder zu ihm zurückkommen könnt. Das wünsche ich euch. Gott segne euch. Amen. Ja, lasst mich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir, dass du jeden Morgen neu bist, so auch heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du uns nachgehst, dass du uns suchst, wenn wir von deinem Weg gewichen sind und dass du uns zurückrufst und dass wir dann auch folgen. Herr, schenk uns auch einfach den Mut, Sünden zu bekennen, auch deutlich auch andere daran teilhaben zu lassen, wenn wir Fehler gemacht haben, um einfach dir die Ehre zu geben und uns zu dir zu bekennen und einfach zu wissen, ja, du bist derjenige, der die Sachen gut macht, nicht wir und unsere Taten, sondern du hast alles vollbracht und in dir haben wir Heil und in dir haben wir auch die Gemeinschaft mit Gott. Und ich danke dir so sehr dafür, Jesus. Segne uns so auch heute Morgen. Amen.